Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Hier an meiner Seite Marvin Endres.
Und an meiner Seite Salim Samatu.
Wie geht's dir, Kapitän? Was liegt dir auf dem Herzen?
Boah, mir liegt so einiges auf dem Herzen, was jetzt gerade wieder abgeht hier mit... Ist deine Wohnung warm? Nee, du heizt ja gar nicht, ne?
Was, ob ich heizen würde, Alter? Ich hab noch keine Lusche. Ich liebe es. Oh mein Gott, diese Kälte. Oh Gott, wie geil. Oh mein Gott, bei mir liegt nur Schnee. Alle Bahnen funktionieren nicht. Ey, das ist wirklich das Beste. Wenn ich noch einen Tag auf dem Planeten zu leben hätte, würde ich genau das machen. Zur Kälte gehen und dann da sitzen und dann spürst du langsam, wie du deine Füße und Hände nicht mehr bewegen kannst. Du merkst, wie du nicht mehr denken kannst. Du bist nur noch so, du siehst schon so, der Sensenmann kommt langsam zu dir, knackt so seinen Nacken so ein bisschen, holst du die Sense raus und will dich gerade so treffen und dann gehst du in die Sauna und bist so, oh, ist das so richtig geil? Und dieses beste Gefühl der Menschheitsgeschichte. Bleibst aber so lange drinne, bis du dann so am Schwitzen bist, dass alles so schwindelig ist. Dann kommt wieder der Sensenmann rein mit so einem Badehandtuch. Der so, jetzt aber. Und dann gehst du raus in den Schnee wieder. Und dann bist du, und der Sensenmann ist so hart abgefuckt. Der so, ey, zum zweimal Fake-Anruf, du Penner. So, wenn ich das machen könnte.
Aber das machst du ja voll oft. Also ich habe das schon erlebt, dass du die ganze Zeit, also du pendelst quasi von diesem, sag ich mal, so ein bisschen südländischen Sensenmann. Ich so, ey, Gabriel, ich will dich töten. Zu diesem russischen Sensenmann, der kommt. Dieser Gabriel muss sterben in Kälte, in Sibirien.
Und die haben sich so kennengelernt, so habe ich Sensenmänner verkuppelt. Die waren so, ach, du bist auch hier, ach, wie in demselben? Hä, du bist doch aber für Hitze. Ja, ich bin für Kälte, der Penner. Da gibt es hier links und rechts, der veräppelt uns.
Weißt du, was voll witzig ist?
Schöne Sense.
Du wirst von zwei Sensenmännern bedroht, von denen man, also die Menschen der westlichen Welt sterben ja weder wegen Hitze noch wegen Kälte, außer vielleicht leider ab und zu ein Obdachloser, deswegen auch wichtig, Kältebusnummern in eurer Stadt googeln, da anrufen.
Und hört die auf, für mich anzurufen, ihr Penner, wenn ich rumlaufe mit so Axe-Shirts, das ist bewusst, ich hasse es, jedes Mal kommen sie zu uns. Und ich so, nein, Alter, dann geht der Sensenmann immer mit, ja, nimm mich mit, Alter, mir ist auch zu kalt, der Penner.
Ja, und wie gesagt, Hitze gibt es ja tatsächlich eher vielleicht in Afrika oder so, wo die Menschen einfach zu wenig zu trinken haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man einfach verdurstet in der Hitze, weil man nichts zu trinken hat. Aber es gibt diese beiden Sensenmänner, aber halt nur für arme Menschen oder Menschen an sehr entlegenen Orten. Boah, ist krass, dass du die beiden kennst, weil die sind ja gar nicht Typen mit Rolex gewohnt, weißt du?
Ja, ja, ich weiß. Das ist wie so ein Tiger, der auf einmal das erste Mal so einen Koala trifft. Die sind so hart überfordert. Dich gibt's? Die wussten
ja. Ich habe ja ganz andere Sensenmänner. Ich habe ja den Typen, der kommt für Lungenkrebs, weißt du? Ja, der klopft ja jeden Morgen mit jedem Huster, klopft er kurz bei mir an und sagt, ich soll aufhören zu rauchen. Was ich ja gemacht habe, dank AG1 auch, zwischendrin immer wieder. Und, Digga, Alter, ich kenne ganz andere Sensenmänner als du. Also, wenn ich sterben würde, dann auf eine andere Art als du, was glaubst du, wie du sterben würdest? Jetzt mal unironisch.
Eins von diesen beiden.
Eins von den beiden.
Zu heiß oder zu kalt?
Nee, ich glaube bei dir, und da bin ich mir sogar 100% sicher, weil ich mir das ein paar Monate angeguckt habe, du stirbst safe bei einem Autounfall.
Ja, sowieso. Aber das ist ja verbrennen, das meine ich doch, zu heiß.
Ja, aber nur weil du hast ein Elektroauto, weil du noch einmal am Ende diesen Inferno genießen willst.
Ja, damit ich dem gönne. Ah, jetzt habe ich dich doch, du Dreckiger, ich wusste es doch. Irgendwann wirst du mir nicht entfliehen. Ist ja witzig, wenn ich den Brand überleben würde, aber dann so in der Kälte so verreck.
Und dann stehen so, die beiden da.
Das ist wie dieser Karton mit der Kokosnuss, wo die ganze Zeit das so wegfällt und dann schnappt das jemand anders. Kennst du das nicht, wo die so eine Kokosnuss klauen und der eine rutscht so aus und dann fällt die Kokosnuss hoch und dann nehmen die das. So, das machen die mit meiner Seele. Die sind mir nett. Ah, ich hab dich.
Gut, Seele finde ich ist ein bisschen hochgegriffen.
Ja, was auch immer da rauskommt.
Das ist doch gerade so eine Hülle, was du hast. Das Herz. Auf einer Grenze, Alter.
So kurz bevor aus mir der Schmetterling rauskommt und dann bleib ich so stehen und dann so ein Cordyceps-Pilz, der so aus meinem Hirn so rauskommt.
Das könnte echt sein. Das wäre krass, Alter. Den würde ich ernten. Und dann diese Folge wird präsentiert von 4Sigmatic, wie damals.
Oh,
alten Zeiten, Alter.
Boah, die guten alten Zeiten.
Meldet euch gerne nochmal 4Sigmatic. Das waren gute Zeiten.
Oh Gott, diese Legenden. Man, die sind hart arrogant geworden. Seitdem wir die gepusht haben und die so viele Verkaufszahlen haben, haben die uns einfach fallen lassen, die Banner.
Wir waren der erste Podcast außer Joe Rogan, der überhaupt jemals für die Werbung gemacht hat. Die gab es nicht mal in Deutschland zu kaufen. Deren Amazon-Aktie ist so hochgegangen. Die hatten wir, glaube ich, 100 Folgen als einzigen Partner. Lange bevor wir wussten, dass man damit Geld verdienen kann.
Der Typ hebt nicht mal mehr ab, Alter. Ich rufe den so an. Ich so, hey, was geht, Alter? Der so, ey, Alter, ich hab Werbung bei Vitamin X, Alter, red nicht mehr mit mir, du Penner. Und ich so. Und das ist halt bitter. Ich gehe halt immer hin zu der Kälte und das kann ich euch nur empfehlen, Leute. Wirklich, nutzt unser Weihnachtsspecial bei AG1, nimmt dieses Omega-3, zwei davon und dann geht ihr in die Kälte und dann push it to the limit. Das ist so geil.
Ja, letzte Folge mit Animus, wer die noch nicht gesehen hat, gebt mal eine Folge zurück. Die war köstlich.
Lecker, das war
diesen und es gibt auch einen zweiten Teil bei Animus im Channel. Ne? Ja, also könnt ihr beides reinziehen.
Digga, das ist überragend, Alter. Das war das zweitgeilste, was ich jemals gesehen habe. Aber ich will einfach nur, egal ob ich sterbe oder nicht, also ich glaube jeden Tag, dass es so schnell auf mich zukommt. Aber wenn, dann, Ich will wenigstens noch GTA 6 zocken, Alter.
Ja, der Ramiro hat mir gestern einen Trailer geschickt, auch Digga. Das kommt erst in einem Jahr oder so.
Zwei! Die machen Werbung für 2025. Keine Ahnung, was das für komische Typen sind. Aber dieser Trailer hat den absoluten Weltrekord gebrochen für die
aber
meisten
guck mal,
Klicks.
Vielleicht ist es auch so für die ganzen Depressiven Grund, am Leben zu bleiben. Weißt du, der Depressionssensenmann, der ja gerade reihenweise Leute einsammelt. Ich glaube, das ist strategisch von den Entwicklern gar nicht so dumm, dass jetzt, wo stell dir vor, du stehst am Brückenübergang und dann wirst du deine GTA San Andreas Schmetterlingsseele von deinem Cordyceps nochmal getriggert und dann denkst du, boah, dafür lohnt es sich zu leben. Weißt du, Harry Potter-Fans hält man, glaube ich, am Leben. Weil die wissen, ah, es kommt der nächste fantastische Tierwesen. Weil es ja am Ende dieses hier, Johnny Depp wird verhaftet und dann Teil 3 in 2 Jahren. Mm. Also vielleicht ist das so, um die Depressiven in Schach zu halten.
Ja, yeah, weiß.
Dass man denn immer was, worauf man sich freuen kann.
Ja, GTA 6 wird krass.
Freust du dich auf irgendwas, was in 2 Jahren ist, mehr als auf GTA 6?
Nein, nur GTA 6. Also ich kann es kaum erwarten bei GTA 6.
Soll ich doch.
Weil wie gesagt, ich habe seit GTA Vice City nichts mehr gespielt. Und dann habe ich die ganze Zeit, wie gesagt, zwei Spiele, die ich mag.
San Andreas?
Boah, San Andreas habe ich angefangen, aber dann hatte ich gerade einfach keine.
Das war noch zu Zeiten, hat man es am Computer gespielt und so Cheatcodes angegeben, wo so Helikopter von oben runterkommen, deine Mutter fickt und so. Das war richtig krass.
Aber GTA San Andreas war einfach zu viel. Also es waren zu viele Levels. Und das war einfach viel zu viel, Alter. Du fängst an und diese Dinger waren so random, die Mission. Hey, yo, what up, Big Smoke? We gotta smoke this motherfucker. Yeah, we gotta smoke. Plus, diese ganzen.
Wen haben die da geraucht? Dich im Tesla oder was?
Nein, den Big Smoke, dieser Fette da.
Ach so, stimmt, dieser Jabba the Hutt von GTA.
Genau, dieser Fette. Aber GTA Vice City war halt so eine geile, lineare Story, der wie so ein Film war. So, du hast gar nicht verstanden, alles war so schrill und du gehst hin und diese Missionen haben so Sinn ergeben und so. Ich hab sie einfach geliebt. So habe ich halt versucht, damals Englisch zu lernen. Es war wirklich super, super köstlich. Aber das war wirklich heftig. GTA San Andreas und GTA 6, ich hoffe, das ist einfach nur, dass ich das noch miterleben darf.
Und die Girls, die da standen, die mal so umgenietet hat, sahen alle aus wie Britney, Bitch.
Alter. Waren war wirklich alle wie Britney. Das war unglaublich, wirklich. Aber dann
du warst so verpixelt wie sie heute, ne?
Das war so krass. Da war irgend so ein Artikel, den du mir noch gezeigt hast vor der Show. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Was war das für ein Artikel, den du mir gerade gezeigt hast?
Boah, nee, was ich gesehen habe. Weil, kannst du dich erinnern, dass der Animus in der letzten Folge, weißt du, was er erzählt hat, seine Theorie, wer würde sich was wäre besser als Politik, Monarchie? Und was war seine Begründung, kannst du dich erinnern?
Wegen dem Sohn, weil man das dem Sohn übergeben
der
will.
König, der es dem Sohn übergibt.
Ja.
Und da hat er mich an was erinnert, was ich schon seit einem Jahr oder so, wo ich mit dir drüber reden wollte, weil niemand diesen Typen kennt. Kennst du Philipp den Zweiten?
Ja, keine Ahnung.
Weißt du, wer das war? Der Nachfolger von dem Sonnenkönig, von Ludwig dem 14., Louis XIV. Der Sonnenkönig, König von Frankreich. Weißt du, Versailles, Louis, die ganze Action, gilt ja so mit Napoleon als der größte Herrscher. So, weil er ja viel da geregelt hat. Warum konnte er so viel regeln? Weil er einfach 72 Jahre im Amt war. Normalerweise, die sind ja immer direkt gestorben. Und dieser Philipp der Zweite war der Nachfolger von Louis XIV., von Ludwig dem 14. Und weißt du, wie dieser Typ ins Amt reinkam? Kommst du nicht drauf, Alter.
Der Papa ist gestorben.
Pass auf, Alter. Der Typ war nicht. Der Typ war nicht der Vater. Sondern der war in der Thronfolge. Das kannst du. Wie heißt nochmal dieser Cracky, der auf dieser Insel war mit Epstein?
Prinz Andrews.
War das Andrew?
Dieser eine, der dann.
Bei Andrew, ne? Prinz Andrew, genau. Wen gibt's noch? Andrew?
Egal. Mach einfach
Prinz
weiter.
Andrew, genau. Prinz Andrew, genau. Und stell dir vor, Prinz Andrew würde irgendwas regeln, dass so die alle, und er war, glaube ich, 9. in der Thronfolge, nach der Queen, so noch 8 dazwischen. Und dieser Typ war die ganze Zeit so auf 6 oder 7 in der Thronfolge und hat es irgendwie geschafft, weil der Typ war halt so lange im Amt, dieser Ludwig der 14., dann ist erst sein eigener Sohn ist gestorben, hat seinen Sohn überlebt und er hat seinen Enkel überlebt.
Und er also hatte nur ein Kind.
Ludwig der 14., der hat immer nur so einen höchsten Sohn, der ist gestorben. Dann geht es rüber in die nächste Kategorie. Da sind aber auch auf komische Art und Weise kurz vorm Tod vom König 2 oder 3 Thronfolger gestorben.
Ich würde sagen, Philipp II. Hat die alle abgestochen.
Würde man vermuten, aber dieser Philipp II. Wollte gar nicht ins Amt. Jetzt halte ich fest, dieser Typ war ein kompletter Playboy und Alkoholiker, der keinen Bock drauf hatte. Und der König, der Ludwig der 14., hatte keinen Bock auf den Wichser. Der hat immer gesagt, ey, diesen Typen will ich nicht. Den will ich auf gar keinen Fall hier haben. Weg von meinem Hof. Der hat immer nur so Partys gemacht und so, ist auch so überliefert, dass er so Sexgelage hatte, so Koksnutten, dies, das, ne? Und der wollte dieses Amt nicht. Und dann ist der irgendwie so bananenschalenmäßig da reingekommen. Und dadurch, dass er der Ludwig der 14. war ja der erste ever. Deswegen kann man das so gut vergleichen mit heute. Wofür war Ludwig der 14. bekannt?
Staat.
L'état, c'est moi. Der Staat bin ich, ne? Dieses ganze Ding hier. Ich bin dieses gottgegebene Wesen. Aber vor allem noch für eine andere Sache, die wir heute auch ganz viel aufnehmen.
Kokain.
Schulden, Alter.
Ah, das viele Schulden.
Der war der erste ever, also zu einem Zeitpunkt, als es nicht normal war, als Staat Schulden aufzunehmen, der hat es quasi erfunden. Weißt du? Weil der hat ja gegen jeden Krieg gemacht. Der war die ganze Zeit nur im Krieg machen, Krieg machen, Krieg machen. Der hat alles auseinandergenommen. Und du musst überlegen, als Ludwig der 14. ins Amt kam, war gerade der 30-jährige Krieg erst vorbei. Das heißt, der hat davon profitiert, dass Frankreich einen 30-jährigen Krieg weggeklatscht hat, ist dann da reingekommen, hat von seinem Vater übernommen, beziehungsweise der war 4 Jahre alt, als er ins Amt kam, und hat dann noch so 10 Jahre so einen Typen das verwalten lassen, wie immer, wenn Kinder ins Amt kommen, und hat dann da alles geregelt. Aber der war halt am Ende größenwahnsinnig und bescheuert. Und dann kam danach Philipp der Zweite ins Amt, kompletter Vollalkoholiker, der nichts hingekriegt hat, und genau das war gut für Frankreich.
War er dann derjenige, wo die französische Revolution losgetreten wurde?
Dieser Typ, dieser Philipp der Zweite, war der, der am Tag nach dem Tod von Ludwig dem 14., da war ja Absolutismus, nur ich, der Staat bin ich, einen Tag danach, weil er zu faul war, irgendwas zu machen, hat der das Parlament wieder aktiviert und gesagt, ey, regelt immer den Laden, ich hab keinen Bock. Der ist König geworden und hat am ersten Tag gesagt, ey, ihr regelt immer den Laden, ich will saufen und ficken, der hat nichts gemacht. Und das war aber gut für Frankreich, weil nach diesen Jahren, wo das Volk ausgebeutet wurde, hatten die dann diesen chilligen Typen am Start.
Ja, ich hatte auch so.
Und jetzt pass auf, jetzt halte ich fest. Dieser Typ war aber nur auf Zeit, der Philipp II., weil der legitime Thronfolger über ihm, ein letzter verbliebener Sohn oder Enkel vom Urenkel von Ludwig dem 14., war erst 4 Jahre alt. Das heißt, sobald man 12 oder 13 ist, darf man da regieren. Das heißt, der hat, glaube ich, 9 oder 10 Jahre war der im Amt, bis dieser Urenkel, der über ihm noch eins war, quasi das Amt gekriegt hat. Das heißt, er war eins drunter, hat dann für ihn übernommen und sobald er älter wurde, wurde er dann gekickt. Aber das waren die besten Jahre, weil das dann nach diesem absolutistischen Herrscher wieder so ein bisschen entspannt wurde. Und dann kam aber dieser Urenkel, der war halt auch wieder in Hohenburg. Aber was ich nur sagen wollte, weil der Animus ja meinte in der letzten Folge, wie geil das ist, den Sohn zu vererben. Gabriel, kannst du dir nicht sicher sein? A, das ist das eine. Und die Frage, auf die ich hinaus will, stell dir mal vor, das Land kommt in so falsche Hände rein. Was würdest du machen, wenn dein Vater wäre König von Deutschland? Was würdest du jetzt, sagen wir mal, Scholz ist dein Papa, vererbt dir Deutschland. Was würdest du jetzt machen, wenn du an die Macht kommst? Als Monarch.
In Deutschland.
Ja, oder such dein Land aus. Welches Land willst du haben? Nehmen wir Marokko. Marokko ist gut, oder?
Ja, Marokko ist köstlich. Also was ich machen würde, ganz ehrlich, ich würde als allererstes diesen Film Napoleon, den würde ich nochmal neu drehen, Alter, weil der war so beschissen. Mich so abgefuckt. Hast du den Film Napoleon geguckt?
Mhm.
Krank. Ist er köstlich? Ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, Mann. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also ich weiß nicht, was für Hater das waren. Da waren nur 2 Schlachten waren dort. Ich habe Napoleon so schlecht dargestellt. Und das war halt, das habe ich so richtig bereut. Ich habe mir jetzt richtig aufgeregt. Aber der Animus, was er meinte, war, als er gesagt hat, mit dem Kind, seine These war, können auch mal alle kommentieren, Monarchie versus Demokratie, seine Meinung war, dass Monarchie besser ist, denn der Herrscher hat das auf Lebenszeit und muss dieses Projekt dieses Landes, muss er ja seinem Sohn übertragen. Und deswegen sieht er das wie so einen Familienbetrieb, der das seinem Sohn vermachen will. Und deswegen kümmert er sich gut darum. So random Demokratie, die einfach nur ein Jahr durchhalten müssen, damit die da ohne Ende Rente kassieren, denen ist das scheißegal, weil nach 4 Jahren sind die eh weg. Das ist ein einfacher zu korrumpieren und sowas. Das war die These. Aber das, was mir jetzt erst nach einer Woche Bedenkzeit eingefallen ist, weil ich diese These noch nie gehört habe mit diesem Kind, da war ich kurz so shell-shocked, ich konnte so nicht drauf antworten, aber jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war, das geht nur, diese Sache, wenn der Staat, also der Monarch, wirklich ein Unternehmer im unternehmerischen Sinne ist, ergo, in Saudi-Arabien, Dubai, Katar, wenn die Bodenschätze, die Rohstoffe auch selber vermarkten und somit nicht auf die Steuern des Volkes angewiesen sind, dann würde ich sagen, bin ich dabei.
Wo, erklär mal den Unterschied für den Hörer.
Naja, also wenn der Monarch, so wie in Frankreich oder sowas, die waren ja davon abhängig, dass das Volk Steuern abgibt, um dann das Leben von dem Monarchen zu finanzieren. Die haben ja Steuern abgeknöpft vom Volk und damit haben die sich gut gehen lassen. So wie in Russland, der Zar und so ein Scheiß.
Aber, ja, oder Schulden aufgenommen, wie Ludwig der 14.
Oder genau, Schulden, aber die werden ja auch auf das Volk.
Also so über 1 Milliarde, was damals extrem viel war.
Richtig, aber das zahlt dann ja das Volk dann zurück. Aber diese Paradebeispiele von Monarchen sind aber die, wo die ja Rohöl rauskriegen und dann in Staatskonzernen selber verticken und dann so einen Wohlfahrtsstaat machen für die Bevölkerung. Und dieser Monarch ist dann natürlich sexy, weil das sind quasi einfach nur Mitarbeiter, die nicht arbeiten.
das Volk dann in dem Sinne. Und deswegen ist es köstlich, wenn du so ein Monarch bist, der wirklich ein Unternehmer ist und dann nebenbei so Rohöl an die ganzen Länder vertickt und dann die Einnahmen nutzt, um Infrastruktur und sowas zu bezahlen. Aber wenn du ein Monarch bist, der Steuern kriegen muss, um seine Expansionspläne zu verwirklichen, dann Problem. Ich weiß nicht, warum ich habe mir immer noch darüber Gedanken gemacht, deswegen bin ich sowas von, ich werde auf jeden Fall Popcorn.
Aber die Steuern sind ja, also ja, wenn du Expansion im quasi nicht dem Volk helfenden Sinne siehst, ja, aber wenn du quasi Expansion siehst im Sinne von Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Obdachlosenheime, was weiß ich, wo man dem Volk was gibt, dann ist es ja sinnvoll, da Steuern reinzustecken, nur wenn du die Steuern quasi nutzt für Quatsch, was nicht dem Volk zugute kommt, sondern extern. Das führt dann, glaube ich, früher oder später zum Aufstand.
Richtig.
Nur, dass es heute nicht mehr so leicht ist. Früher hätte es einen Bauernaufstand gegeben, wo die den Guillotine abfahrt. Ne? Aber heute, du kannst ja keinen Aufstand in dem Sinne machen.
Ja, weil der Typ das zu gut finanziert hat für den Sicherheitsapparat. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Bitte, ich hol mir auf jeden Fall Popcorn und lese die Kommentare. Monarchie, das ist Demokratie, dass der Monarch im Prinzip sich immer besser darum sorgt, weil er seinem Kind das vermachen will. Wie gesagt, das sind zu viele Sachen, die da schiefgehen.
Ja, plus damals muss man halt sehen, heute hängt ja ganz viel, ist ja allein, dass das Geld digital ist und der Job hängt damit zusammen. Und hier, früher war es ja ganz simpel, du warst ein einfacher Bauer, du hast Rüben angebaut, 10 Rüben, 7 für dich, 7 zum Verkaufen, eine für deine Familie, 2 für den Gebrönn da oben.
Weißt du? Richtig, und das Gute war damals, die Rüben, die man da so gepflückt hat und so, die hatten ja wenigstens schön hohen Vitamingehalt und es gab keine Chance, das irgendwie zu konservieren.
Außer einfrieren vielleicht, oder?
Einfrieren gab es damals nicht, aber wenn man das heutzutage machen könnte, wäre das köstlich.
Das wäre krass.
Und damit kommen wir zum
Werbepartner der Woche.
Vitamin X Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner der Woche, Everyfoods. Wie geht's dir, Kevin? Wo setzt du Everyfoods so im Alltag ein?
Everyfoods ist mein Lieblingsgericht. Also die haben diese perfekten veganen Fertiggerichte ohne Konservierungsstoffe, ohne nix. Die habe ich einfach in so einem Stapel im Gefrierfach und dann schnappe ich mir eins davon, mach's auf, in die Pfanne, kurz erwärmen, lecker für Meal Prep. Alles dauert nur 20 Sekunden. Sehr nahrhaft, sehr köstlich, sehr ballaststoffreich und ich finde es einfach mega. Ich kann mittlerweile, ich werde immer fauler, also ich verlerne langsam sehr, wie man kocht, weil ich benutze immer nur Everyfood, mach das auf, rein. Super tolle, leckere Mahlzeiten. Am meisten liebe ich die Curries, weil die schmecken wirklich 1:1 wie in der Heimat. In Indien. Wie ist deine Erfahrung?
Ja, wie gesagt, ich habe es schon in vielen anderen Folgen erzählt, aber hier auch nochmal gern, weil ich das wirklich privat auch sehr gerne esse. Wir haben einfach so einen Karton, ne? Also kein krasser Plastikmüll und sowas, sondern einfach nur so ein fresher, kleiner, süßer Papierkarton, den reißt du auf, warm machen, anbraten, kann man, muss man nicht. Es reicht eigentlich, das leicht zu erhitzen, aufzutauen, ist wirklich köstlich. Ne? Ehrlich gesagt, Lieblingsgericht, ich würde sogar so weit gehen, vergesst Amtsgericht, Oberlandesgericht und Bundesverfassungsgericht, die besten Gerichte hat Everyfoods. Von dir noch was ergänzend?
Gibt es da ein besonderes Angebot, was wir da haben?
Ja, absolut. Ausgewogene Mahlzeiten mit hochwertigen Produkten in Restaurantqualität bei dir zu Hause in 4 bis 6 oder sagen wir mal 10 Minuten zubereitet.
Everyfood ist super lecker, aber wie können wir von dem Angebot profitieren?
Auf everyfoods.com/vitaminx hier unten in den Shownotes bei YouTube, Spotify und überall sonst findet ihr auch nochmal den genauen Link. Könnt ihr mit dem Code VITAMINX, wiederhole nochmal VITAMINX, als Mitglied der Podcast-Community bei der ersten Abo-Bestellung von mindestens 6 Gerichten 20% Rabatt abstauben. 1/5 geht da einfach mal weg auf unseren Nacken. Keine Mindestlaufzeit, jederzeit pausierbar oder kündbar, individuell anpassbare Lieferzeit, Lieferfrequenz, Lieferplan. Göstlich. Von dir noch was, Kaplan?
Absolut hervorragend. Großer Fan und nun viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Vitamin X, Werbung, Ende.
Ja, wir haben gerade darüber geredet, wie die Rüben des Bauern, so wie die Rübe eines Bauers, so die Rübe des Bauers. Aber ich glaube, die Kernfrage, die ich noch habe, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie so 8 Bananenschalen, Ausrutscher, 3 potenzielle Meuchelmorde und dann hast du so einen vercrackten Philipp II., so einen Alkoholikertypen. Dann ist das natürlich wieder schlecht mit dem Familienvererbungsding, ne?
Das ist absolute Vollkatastrophe. Ich bin einfach nur enttäuscht von meinem Gehirn gerade, dass mir nicht schneller etwas einfällt, warum das dreckig ist. Weil es gibt ja für jede Form, für jede Staatsform, wie hat der Churchill so schön gesagt, Demokratie ist die schlimmste Staatsform, die wir haben, außer alle anderen, die sind noch schlimmer. So, das hat ja der Churchill gesagt.
Ja, außer Italien, die haben eine gute Staatsform.
Richtig. Stiefel. Ja, aber es gibt für alles, gibt es immer Pro-Kontras. Thailand hatte auch schon immer einen König,
Also Thailand war ja das Paradebeispiel, nicht der jetzige, der Sohn, sondern der davor. Der war ja so Superman. Goldmedaillen, Patente, Nobelpreis halt. Ja,
der
war halt
clever und so. Und jetzt sein Sohn ist der letzte Cracky McNuggets-Typ, den ganze Zeit so Nutten fickt und so.
Richtig, also das ist immer so der Sohn, der im Reichtum aufwächst, im Schatten seines Vaters, der weiß ja, ich kann den niemals überholen. Aber was ja die Frage ist, ist ja aus der Perspektive des Vaters. Der Vater sagt ja, es muss alles göstlich sein für meinen Sohn. Dass der Sohn danach ein Junkie ist, das ist ja, steht ja außer Frage.
Ja, weil er keine richtige Erziehung genossen hat, sondern nur Zucker in den Arsch geblasen kriegt. Ja. Tatsächlich muss gar nicht so weit gehen. Wir alle hatten doch in unserer Klasse diesen einen Typen, ich will den Namen wirklich nicht nennen, aber alle, die mit mir in der Klasse waren, kennen diesen Typen, der immer alles so einzelkindmäßig in den Arsch geschoben gekriegt hat. So, was mit mir los auf der Schule war, so einer. Dann die Eltern haben so Cash gehabt, hatten nur ein Kind und haben dem alles in den Arsch geschoben. Der hatte immer das neueste Handy, so zuerst neueste Playstation, neueste Klamotten, Sneaker, dies, das. Weißt du? Komplette Volllappen, während wir OGs, die noch Backpfeifen vom Opa kassiert haben und noch selber Taschengeld ansparen mussten. Guck mal, ich bin jetzt Unternehmer, du bist sogar noch was Krasseres als Unternehmer. Das darf ich nicht mal laut sagen, weil da noch hinten dran irgendwelche Börsengänge dranhängen. Aber du hast dir das wie eine Ratte auf der Straße ersnifft und deswegen, weißt du, und wie soll so ein Königssohn kein Bastard werden? Was ja eigentlich das Gegenteil von einem Königssohn, aber vielleicht gibt's ja, du weißt, was ich meine.
Voll. Also Hauptsache, das Wichtige ist halt, wenn du Einzelkind bist, du hast halt keine Konsequenzen. Du gehst einfach rum, hast immer Sündenböcke, sagst immer, das ist passiert, ja, dann ist das passiert und dann lügst du einfach rum und schadest damit anderen, ohne zu realisieren, wie sehr du denen schadest. Und damit zum Skandal der Woche. Was ging bei Gil Offerim, Alter? Was ist denn da
passiert? Digga.
Das war gestört.
Hast du diese Doku gesehen, der AD?
Nein, musst du mir erzählen.
Es gibt eine 20-Minuten-Doku in der AD.
Erzähl mir, Digga, alles über,
also
den Penner.
Also wenn ich Gil Offerim wäre,
erzähl,
ne?
Erzähl mal von null,
nachdem
was da passiert.
Nachdem ich diese Doku gesehen hätte, würde ich sofort mich erhängen. Oder, wenn du magst, hier, wie demnächst, komm gern zu uns. Es kann nicht mehr schlimmer werden.
Das wäre so geil.
Es kann nicht mehr schlimmer werden. Du kannst sogar, wenn du willst, ohne David Sterne hinkommen und hinterher behaupten, jetzt ein angehabt, wir lügen für dich. Ist kein Problem. Digga, also das ist von allem, also.
Was denn passiert,
Ecke? Kannst du dich erinnern, dass wir in einer Folge mal drüber gesprochen haben, über diese Frau, die nur aus Low-Key-Rassismus gesagt hat, dass die Schwarzen ihr Kind haben wollten, obwohl die dran vorbeigelaufen sind? Also, das einzige Alibi, wie man ihn noch verteidigen könnte, ist, dass er angeblich so oft antisemitisch beleidigt worden wäre, dass er sich das eingebildet hat. Das Problem ist aber diese
Beweislage.
Sag doch erst mal, was
passiert.
Wenn man das immer noch nicht weiß. Okay, pass auf. Ein Sänger, ich kannte den tatsächlich vorher nicht. Ich kenne den nur aus diesem Skandal.
Das Gil war der ganze Offerim, Sinn, glaube ich, von dem Skandal.
Gil Offerim heißt der Typ.
Das war der Sinn von dem Skandal.
Pass auf, der Typ heißt Gil Offerim. Ist ein Musiker. Ich möchte das Musikalische gar nicht bewerten. Juckt eh keinen mehr, glaube ich. Der war in einem Hotel. Wo war das, in Dresden oder so, ne? Irgendwo in der DDR auf jeden Fall. War in einem Hotel, Dresden, glaube ich, und hat da im Hotel rumgepöbelt. Hat dann irgendwie Stress mit dem Hotel gekriegt und hat dann ein Video von sich aufgenommen, wie er da sitzt, so halt wie er aussieht, lange Haare, Lederjacke, David Stern, und hat gesagt, ey, ich habe hier gerade Probleme gekriegt und wurde antisemitisch beleidigt im Hotel, Leute, so rumgeschlucht, ist hochgeladen, Hotel-Shitstorm gekriegt. Der Person, also der Typ, der Hotelier, Personenschutz gebraucht, das hat man auch in der Doku gesehen, der wurde von so einem schwarzen Van abgeholt, versteckt, also dieser Hotelier, der da gearbeitet hat, weil der Shitstorm untergegangen ist, Morddrohungen gekriegt und alles. Und dieser Gil Offerim, gefeierter Star, sitzt bei Markus Lanz, sitzt bei allen möglichen Talksendungen. Goat, auf einmal. Ja, aus dem Nichts. Und dann gibt es auf einmal Gegenstimmen, Leute, die in der Hotellobby waren, die gesehen haben, dass er rumgepöbelt hat und so weiter. Und auf einmal guckt man sich Videos an und sieht, der hat gar keinen David-Stern an. Er sagt, ich wurde antisemitisch beleidigt, deswegen gab es Probleme im Hotel, kriegt einen riesen Zuspruch. Das, was die Gegenseite sagt, er hat rumgepöbelt, durfte deswegen nicht einchecken, weil er sich daneben benommen hat und hat dann den David-Stern angezogen und dieses Video gemacht. Das ist schon heavy, Gabriel. Was ist deine Meinung?
Ja, was kam jetzt raus bei dem Gerichtsprozess? Da gab's ja.
Naja, pass auf, er ist dann vor Gericht, bla bla. Also die haben dann ihn verklagt, um den Ruf von dem Typ wiederherzustellen. Und sein Medienanwalt, auch so ein Showman, hat dann die ganze Zeit gesagt, ja, bla bla, der war das nicht und hier und da. Und dann hat er aus dem Nichts, ich glaube selbst für die Anwälte, für alle überraschend, als dann der Typ kam, vor Gericht, der gesagt hat, hey, meine Familie wurde verfolgt, ich habe Morddrohungen gehabt und so. Auf einmal, obwohl er vorher drauf plädiert hat, dass das gestimmt hat, alles gestanden, das gefaked war. Er hat jetzt, nachdem er quasi, und das Krasse ist ja, es gibt ja Videos, wie er bei Lanzen so sitzt und weint und sagt, ja, antisemitistisch.
Und er hat ein Buch da rausgebracht zu dieser Zeit.
Ja, ja, also seine komplette Karriere basiert darauf, dass diese Sache stimmt und man ihm glaubt. Und jetzt gesteht er quasi, hey, es war alles gelogen. Ich habe einfach vor dem Typen rumgepöbelt und konnte es nicht auf mir sitzen lassen und habe dann Gate angezogen und dachte, dem zahle ich es heim. Das Problem ist, no easy way out. Er hätte, glaube ich, nie gedacht, als er diese Story hochgeladen hat, dass sich daraus eine Karriere so krass entwickelt. Deswegen musste er die Lüge immer weiter erzählen, weil seine ganze Karriere war diese Lüge. Und das ist das Krasse, dass alles, was er ist, ist diese eine Lüge. Also seine komplette Existenz, natürlich macht er auch Musik, aber das wusste ja keiner zum Zeitpunkt, außer ein paar Fans, basiert darauf, dass er dieser antisemitisch beleidigte Typ ist. Und dann gab es natürlich keinen Weg zurück mehr. Du wirst ja nur eingeladen, um die Story zu erzählen. Da kannst du nicht sagen, es stimmt nicht. Weißt du? Also seine ganze Karriere, also er ist nur das. Er ist dieser Moment, dieses Video, was er sich aus dem Arsch gezogen hat. Diese Kette, die er anzieht und dann so tut. Und wir haben damals schon drüber geredet, wo wir noch für ihn eine Partei ergriffen haben. Der Arme, der Köstliche. Und jetzt müssen wir uns genau, guck mal, die ganzen Nachrichtensendungen haben sich alle entschuldigt. Hey, tut uns leid, dass wir ihm eine Bühne gegeben haben. Wir möchten uns auch entschuldigen bei allen Menschen, denen wirklich Rassismus oder Antisemitismus widerfährt. Tut uns leid, dass wir Gil Oferim damals eine Bühne gegeben haben. Und Gil Oferim, wir würden dir jetzt aber eine Bühne geben. Jederzeit, Gebrit, komm hier hin. Wir sind da auch tatsächlich unvoreingenommen. Und ich muss eine Sache, ich will jetzt keine Lanze für den brechen, aber ich will eine Sache sagen, die Größe, und das sehen, glaube ich, die wenigsten, jetzt, obwohl er weiß, dass seine Karriere und alles für immer im Arsch ist, dann aus irgendeinem Zug von Menschlichkeit, den er wahrscheinlich verspürt hat vor Gericht, oder Panik oder was auch immer, aber irgendwas ist da gewesen, jetzt diese apokalyptische Lüge zu gestehen, da muss man Eier für haben. Das sind vielleicht die größten Eier, die ich je gesehen habe, weil deine Karriere ist für immer am Arsch.
Ich glaube nicht, dass das Menschlichkeit oder sowas war, sondern die haben ihn erpresst, die haben gesagt, hey, die kann richtig was Böses drohen, kannst sogar in den Knast gehen für diese Art von Verleumdung. Wenn du es jetzt gestehst, stellen wir das Verfahren ein. Also das war quasi, hüpfst du der Hyäne ins Maul?
Und was der Anwalt gesagt, fand ich richtig krass. Der Anwalt hat gesagt, ja, er hat gestanden. Das bedeutet aber, er ist nicht schuldig im Rechtssinne, weil er nicht verurteilt wurde.
Richtig,
weil er
gestanden hat. Checkpot, Schachmatt. Morgen macht er ein neues Video. Leute, er hat nicht gesagt, dass ich die Kette einstecken soll, sondern dass, wenn ich die Kette angehabt hätte, dann derselbe Scheiß von vorne. Ja, es wird so schlimm, ich hab meine Kette nicht an, Alter.
Es wird so schlimm. Du meinst, das jetzt nochmal von vorne.
Ja, aber jetzt mal richtig. Ja, diesmal achtet er darauf, dass keine Kamera da ist.
Ja, und diesmal lässt er sich auch vorher so Sponsoring von der anderen Hotelkette geben.
Warte mal. Geht so überall hin. Ja. Kurze Frage, ist die Kamera von vorne, ist sie an? Hat dann so ein Laserding dabei, wo er so einen kleinen EMF-Sensor hat. So, kriege ich die Nutte aufs Zimmer oder nicht? Deine Frau soll strippen, Alter. Nein, das will sie nicht. Das muss ich schlimm. Und, strippt sie? Nein? Okay. Macht dann noch ein Buch. Ey, guck mal.
Der ist wirklich Kettensäger.
Aber ich feiere das monumental.
Ich finde irgendwann eine Frau, die ist wie eher so eine Cat-Lady.
Ich feiere es monumental. Das war das, was ich vor ein paar Folgen gesagt habe. Opfer sein ist ein neuer Pfad des Erfolgs. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, weil der Typ unnötig, aber ich kann mich in ihn hineinversetzen. Ich bin auch der dreckigste Lügner aller Zeiten. Ich
hasse Lügen. Ja, aber dir ist ja Satire und jeder weiß, dass es gelogen ist.
Richtig, aber ich weiß, wie dieses Gehirn funktioniert. Ich verstehe, das ist so, wie wenn wir auf der Bühne sind. Wir wollen die Story pimpen.
Ja, als Comedian ist das ja normal.
Nein, aber dieses, ob das für Comedy ist oder nicht, ist ja egal. Er will die Story einfach pimpen, damit er den monumentalen Effekt hat. Er hat ein Buch, muss es verkaufen. Man sagt ihm, hey, deine Mucke hört keiner, dein Triangel-Solo, das hört sich keiner an, Alter, Gil. Muss was Neues einfallen lassen. Der so. Und dann guckt er sich.
Also Oferim ist von Opferim nicht so weit weg.
Ja, du kennst es doch bei uns Managements. Wenn wir so Castings haben, sitzen wir, okay, was hast du alles zu bieten? Was ist bei dir besonders? Wir suchen den USP. Dann sitzen die da, ja, ich bin eine Frau. Ja,
ich kann pupsen.
Genau, was ist noch was? Ich bin ein Viertel Cherokee. Okay, sonst noch was? Das war's. Aber der Typ sitzt auch der Gil, okay? Meine Musik ist nicht gut, wie soll ich mein Buch verkaufen? Du bist doch ein Jude. Ja, was hat das damit zu tun?
Naja, so weit würde ich nicht gehen.
Wie?
Hm?
Wie sonst? Hä? Das war doch der ganze Sinn von dem Ganzen.
Ach so, meinst du, dass dieses...
Der hat doch ein Buch daraus
gemacht. Ja, genau. Aber meinst du... Nee, guck mal, also klar, das könnte man ihm jetzt bei der perfiden Lüge unterstellen, dass es von vornherein fingiert war für diese Karriere. Natürlich. Ich glaube aber, es war anders. Ich glaube, er wollte in dem Moment einfach das machen und ihm war nicht bewusst, was für eine monumentale... bleib einfach sitzen. Schönes Wochenende, bis morgen. So funktioniert das bei Mitarbeitern. Schönes Wochenende, bis morgen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, Feierabend zu machen. Ach, von der Speise gibt es. Das ist Dienstag, Alter. Das ist Dienstag, oder?
Nee, ist laut Samstag. Gil ist es Sonntag.
Hä? Haben wir Samstag oder Sonntag?
Laut Gil Oferim ist Sonntag.
Digga, meine Uhr geht nicht mehr richtig. Was ist denn das jetzt? Nee, pass auf. Ich glaube, dass das Ding eine Eigendynamik entwickelt hat. Ach so. So wie wenn du so eine kleine Notlüge machst und dann auf einmal auf dieser Notlüge jemand andockt und dann noch jemand. Stell dir vor, du erzählst jetzt, nur mal, keine Ahnung, du bist in so einem Interview, ey Leute, meine Katze hatte auch Krebs und wurde Bullshit erzählt. Und dann kommt so ein Katzenkrebsforscher zu dir. Ey, ganz voll krass, ich habe genau für dieses Ding, wir möchten mit ihrer Katze arbeiten. Und dann gehst du so Interviews, kriegst so Millionen Spendengelder, für diesen Katzenkrebs zu heilen. Und du hast diese Katze gar nicht, diese seltene Krebsart hat sie. Du musst die ganze Zeit den Bluff aufrechterhalten für die Kohle. Ich glaube, so ist es.
Ah, da ist sie gerade weg, die Katze. Schade, ja, die hat schon selten
unsichtbar. Für die Katze, was hat die für einen Krebs? Ja, die hat ein Karzinom. Karzinom hat sie.
Und dieses Karzinom macht sie unsichtbar, deswegen kann man sie nie finden.
Katze mit Katze. Da
vorne ist sie, die ist verschwunden. Nein, aber es war wirklich die Story des Jahres, das mit dem Gil. Dass er das gesteht, aber das ist, müssen wir wirklich Corona
ja
sagen. Leute, gesagt, ich habe nur veräppelt.
Also es gibt wenige Leute, sage ich mal, denen, weil hier das wäre Kreuzverhör, aber es gibt wenige Leute, die nur als Gewinner rausgehen können. Ich glaube, er wäre einer der wenigen, vielleicht noch Putin oder so, ne, die man hier hinsetzen könnte, die hier als Gewinner rausgehen. Weil du hast ja eh schon das schlimmste Bild von ihm. Was könnte er hier sagen, was es noch schlimmer macht?
Das ist gar nicht so schlimm, Alter. Mir fällt nicht mal auf, hat er so einen Shitstorm jetzt? Der hat doch nichts.
Es gibt Dokus, wo er komplett von vorne bis hinten. Stimmt. Diese Doku, guck mal, es gibt ja Leute, die haben sowas wie Schadenfreude. Ich weiß, du gehörst zu denen, du bist der Schadenfrohste, den es vielleicht sogar gibt.
Nein, aber da kann ich
nicht schadenfroh sein. Ich sag dir ehrlich, ich habe sowas wie Schadenfreude nicht. Ja? Ich habe bei jemandem, keine Ahnung, wenn jemand Menschen getötet hat oder ein Kinderschänder ist oder so, da hat man Schadenfreude. Ich habe jetzt in dem Fall keine Schadenfreude, ich habe eher so ein ja, zu Recht, du musst die Konsequenz tragen.
Aber es gibt keine Konsequenz.
Warte, aber es ist nicht so, dass ich mich darüber freuen würde, sondern das, was jetzt mit ihm passiert, vielleicht ist er jetzt depressiv, vielleicht denkt er über das was ganz Schlimmes nach, so Bahnübergang oder so. Übrigens, weil wir über so Sachen reden, wenn jemand hier solche Gedanken hat, weil wir eben Sensenmann-Thematik hatten, dann holt euch Hilfe, ne? Also nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, wegen Vitamin X euer Leben zu beenden, weil so wie GTA 6 in 2 Jahren rauskommt, so gibt es jeden Sonntag Vitamin X. Ihr habt immer wieder einen Grund, am Leben zu bleiben. Wenn es euch nicht gut geht, die Nachricht beantwortet sogar Salim. Dann schreibt ihr uns. Aber jetzt nicht Suizidgedanken vortäuschen, um mit Salim zu chatten, bitte. Dafür gibt es Patreon.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt das Wichtigste. Und wenn es geht, wenn ihr das versucht mit solchen Lügen und so, sorgt einfach dafür, dass ihr nicht keine Beweise habt, Leute. Das war Regel Nummer 1 der Lügen Academy. Nicht spezifisch lügen. Nicht sagen, überlegt mal, Leute, das ganze Ding wäre nicht rausgekommen. Dieser Hotelier hätte weiter sein Leben zerstört bekommen. Der Hotelier hätte irgendwann Suizid begangen und der Gil wäre immer noch ein Held. Nur weil er gesagt hat, hey, Jude, steck deinen Stern wieder ein. Das hat ihn gefickt. Das war diese extra Nussrettewürze von der Lüge, die dann dein Genick bricht. Deswegen, das
ja, ist der Stern war zu viel.
Genau, pack deinen Stern wieder ein. So hätte er das weggelassen, der wäre damit durchgekommen. Aber er war greedy.
Hätte wenigstens eine Zeitung dabei gehabt und sagen, hey, guck mal, das war der Stern, den habe ich gelesen. Weißt du? Ja, um Handy hatte ich die Stern-App auf, Digga.
Pack deinen Stern wieder ein in Deutschland, von einem Deutschen. Kein Deutscher wird sowas sagen. Kanacke, raus hier, du Penner. Bist nicht Kameltreiber. Das ist mein Ding. Aber kein Deutscher sagt 2023, hey, Jude, pack deinen Stern wieder ein.
Ja, das war zu Science Fiction. Das war so die schlimmste Sache, die man in Deutschland hätte sagen genau. können.
Habe ich mit einem Hitlergruß rausgetrieben. Raus hier, raus hier. Raus! Hier. So, als ich das erste Mal gehört habe, ich hatte so einen Lügendetektor.
Hat nur noch gefehlt, dass er behauptet, das Hotel war nicht in Dresden, sondern Nürnberg, weißt du, während er so aus Dresden hochlädt.
Weißt du, was ich gedacht habe, als ich das erste Mal gehört habe auf meinem Leben? Das war so, ich war so, das ist zu schön, um wahr zu sein. Also aus seiner Perspektive habe ich gedacht, nicht, ja, das ist schlimm, diese ganzen naiven Vollidioten, sondern ich als Lügendetektor habe gemerkt, Bro, die Story ist zu schön, um wahr zu sein. Du wirst nicht in deinem Leben das erleben, dass ein Deutscher zu dir sagt, Jude, pack deinen Stern wieder ein. Das ist ja keine Andorra-Lektüre. Das ist ja nicht von, wie heißt der? Dürrenmatt. Das ist ja, nee, wie heißt der? Max Frisch. Wie heißt der nochmal, der das immer geschrieben hat? Das ist ja keine Max Frisch-Lektüre.
Thomas Mann?
Der Andorra geschrieben hat.
Ja, das könnte der gewesen sein.
Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, es war Max Frisch.
Keine Ahnung. Oder Max Schmeling hat dem Zahn ausgeschlagen, kann auch sein.
Richtig, auf jeden Fall. Als er das gesagt hat, Leute, es war schlimm, dieser Antisemitismus. Ein Deutscher. Wäre das ein Araber? Nicht mal ein Araber, weil es ein Araber nicht juckt mit den Karten, mit den Sternen. Aber ich dachte mir, als er das erzählt hat, das ist zu schön, um wahr zu sein. Also, aus seiner Perspektive zu schön. Weil ich habe dann schon an diesen Marketing-Effekt gedacht. Und es gibt viele von diesen Stories, die so sind. Aber leider, viele davon werden nie bewiesen sein. Weil stell dir vor, dieses Video gäbe es nicht. Und du hättest das angezweifelt, was es ja auch gab. Die Leute wurden ja zu Tode gecancelt. Ah, yeah. Du Antisemit! Du kannst sagen, so ein Opfer, keiner will doch sowas erfinden. Und der sitzt da. Ja, keiner will sowas erfinden. Wie sind die Verkaufszahlen vom Buch? Wirklich? Streamingzahlen? Wirklich? Kannst du nochmal sagen mit dem Stern? Das wird schlimm. Gut? Deswegen sage ich ja, jetzt ist die Währung, neue Währung, also nicht
die einzige Währung, sondern ich sage ja Talent, Attraktivität und der neue Pfad, der freigeschaltet wurde, Opfer sein, Aktivismus. Wenn du ein Opfer bist, bist du, ist es wie Talent. Du bist automatisch ein Held. Du sitzt bei Lanz. Ah, du wirst schlimm, geht, jetzt so gejuckt, jetzt gejuckt.
Ja, genau, und das Problem ist aber, genau. Ja, genau, aber das Problem ist, die Leute, die wirklich ein Opfer sind, die es verdient hätten, genau, die es verdient hätten, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Darum geht es ja. Es geht um die echten Menschen, die Opfer sind, die gerne diese Bühne haben dürfen.
Aber wofür?
Die was wollen, verkaufen. Na, was wir verkaufen, Alter. Es geht ja darum, glaube ich, über Probleme oder Missstände aufzuklären. Und wenn du was ganz Schlimmes erlebt hast, sollst du da sitzen. Aber dass quasi jemand sich so Science-Fiction-mäßig was aus dem Arsch zieht, nur weil er weiß, dass das ein neuer Karriereweg ist, das ist halt, das haben wir schon öfter drüber geredet. Jetzt ist, also jetzt gibt's eigentlich, das ist schon fast, so wie KI-Grafiker ersetzt, kann quasi Opfer sein erfinden, Talent ersetzen. So hast du eigentlich eben ganz gut zusammengefasst.
Du sagst nicht mehr, ist egal was, du erfindest was Neues, um diesen Narzissmus zu befriedigen. Du brauchst Narzissmus plus Fragezeichen. So ist die Formel von diesen ganzen Psychopathen. Du hast Narzissmus, Geltungsdrang, diese letzte Variable fehlt. Okay, ich kann keinen Sport, Jedi, ich kann nicht singen, Jedi, ich kann nicht unterhaltend sein, Jedi. Ich bin ein Opfer. Sitzt du da, jaulst dir einen vom Leib. Und ich sag ja, die einzigen Opfer, die ich wirklich bewundere, Leute, wirklich, das ist ein schönes Schlusswort, sind diese Zeitzeugen von KZs. Die waren bei uns in der Schule, haben geweint, haben uns von ihrer Story erzählt, haben uns unser Tattoo erzählt. Da war kein Rabattcode für ihr Buch am Ende. Die haben nicht versucht, uns T-Shirts zu verkaufen. Nichts. Die sind einfach nur gekommen, diese wundervollen älteren Damen auch komischerweise. Es waren immer Frauen, die
überlebten. Ja gut, wenn das waren ja, du meinst die überlebende Jüdin sozusagen.
Genau, die kamen zu uns in die Schule, wie bei jedem.
Ja, hier diese Margot Friedländer zum Beispiel ist 102, von der habe ich mir letztens ein Interview reingezogen. Ich schwöre dir, Gänsehaut.
Richtig, immer Gänsehaut. Die kamen zu uns, bei euch waren auch in der Schule. Oder nicht? Gab es bei euch nicht diese Zeitzeugen in der Schule?
Doch, doch, aber mir gab es auch die Zeitzeugen in der Straße.
Ach, also, genau, okay. Ja, und ihr hattet doch wahrscheinlich noch
zwei. Also, guck mal, wir sind damals, wir alle, glaube ich, als Kinder zur Aufklärung in ein KZ gefahren. Ich war sogar in zwei verschiedenen.
Richtig.
Was auch super war. Und das Krasse ist dann, wenn du das siehst, und dann läufst du so als Zwölfjähriger zu Hause rum.
Opa, kennst du einen von den bösen Männern?
Und er so, ja, hier, der Herbert, da, der Günther, hier, der Eduard, oh, der Edmund, hier, der Albert. Ja, die und jeweils noch die Väter. Wirklich.
Meine Freunde.
Man kann sich das nicht vorstellen, dann, wenn man das mal so real erlebt hat, und die so, natürlich waren nicht alle bei der SS, aber wenn man das quasi erlebt hat, deswegen sind die Zeitzeugen, das hast du, glaube ich, in dem ersten Interview, was ich jemals von dir gesehen habe, hast du gesagt, die Zeitzeugen, die alten Menschen, sind das Wertvollste und das Köstlichste. Und vielleicht an euch zu Hause, wenn ihr noch einen Zeitzeugen habt von damals, der oder die bereit ist, hier zu sitzen.
Egal von welcher Seite
übrigens. Egal von welcher Seite. Wir nehmen alle, wir wollen einfach Zeitzeugen, weil das darf man nie vergessen, was damals passiert ist. Und was der Gil Oferim gemacht hat, widerlich, weil er damit allen Menschen, die wirklich was Schlimmes erlebt haben und die aus dieser Zeit, weiß ich nicht, rausgegangen sind, traumatisiert und deren Nachfahren und alle, die dieses historische Erbe von diesem ekelhaften Ding haben, hat er ins Gesicht getreten. Wirklich ekelhaft, Gil.
Ja, weil du musst dir einfach vorstellen, was der gemacht hat. Einfach so, wie du visualisiert. Weil das Problem ist, dieses Social Media ist so ein bisschen abstrakt. Also was er im Prinzip gemacht hat, musst du dir einfach vorstellen, wie wirkt das. Stell dir einfach vor, ihr seid in diesem KZ-Museum als Kind und dann kommt da so eine Oma, die weint einfach komplett. So, das ist schlimm. Erzählt die alles, du weinst, hast Gänsehaut und am Ende sagt sie, mehr dazu in meinem Buch für 14,99, hier lies und kauf das. Und du so, was ist das denn, warum soll ich jetzt kaufen? So, und dann erfährst du, dass die Frau, Alter, die fucking KZ-Mitarbeiterin war. So dieser Plot-Twist.
Ja,
das ist halt, also genau. Von der Story, ich muss es hart respektieren. Also das Problem ist, mein Drehbuch-Gen und mein Entertainment-Gehirn ist einfach zu ergötzt von diesem Oferim und ich habe wirklich Verständnis dafür. So beschissen das auch klingt. Na,
nicht für den konkreten Fall, sondern für die Art des Vorgehens, meinst du?
Richtig, dieses, oh, dieser Wichser, ich will diesen ficken Rezeptionisten, was denkt er, wer er ist? Weil der Gil hält sich ja immer noch, er ist ja Narzisst. Das heißt, er denkt, ey, ich bin was Besonderes. Warum gibt er mir nicht meine Stripperin, Alter, ohne Aufpreis? Er will seine Stripperin haben. Und dann sitzt er da, ist aufgeregt, regt sich auf über diesen Typen, der ihm das nicht gibt.
Und denkt, wie kann ich es ihm heimzahlen? Was ist das Ultimative?
Er hat ja nichts. Was will er machen? Er kann ihn nicht schlagen. Verliert er. Und dann so, wie kann ich ihn denn besiegen? Dann so, okay, er ist ein Deutscher. Ich bin ja nicht. Oh, ich tue meine Kette. Das wird schlimm. Sitzt da. Ja, es wird so schlimm, schlimm. Und wenn man kommt, diese Videoaufnahme. Er hat gesagt, den Stern, ich habe immer meinen Stern hier, das ist mein wichtigstes Stück. Ich wäre einfach nur gern dabei gewesen, als er herausgefunden hat, dass es Videoaufnahmen gibt. Es war mitten in einem Interview. Er hat gesagt, mach den Stern rein. Der PR-Berater kommt so hin. Der so, es gibt ein Video, du hast keinen Stern an der Uhrenbock.
Wie war das? Sieht man mich auf dem Video? Ich habe keinen Stern.
Herr Offerin? Ja, das ist so schlimm, weil ich muss ganz kurz auf Toilette.
Und dann geht's so, geht so auf Toilette, der so.
Haut so seinen Kopf gegen den Schädel. Ich kenne dieses Gefühl, dieses abgefuckte erwischt worden. Wenn du so diesen gelben Brief kriegst, du so.
Aber das war mehr als ein gelber Brief, Alter.
Man kommt da so rein, der PR-Berater, der so, ey, du Hurenbock, hast du das erfunden, die Scheiße?
Du kennst mich, Alter, ich würde es niemals tun.
Und dann diese ganzen Interviews, es kocht so immer mehr hoch, seine Instagrams, ist die ganze Zeit am Vibrieren, seine ganzen Freunde schreiben, ey, du Bastard, hast du das erfunden? Ey, du Hurenbock, hast du das erfunden? Seine ganzen Freunde, seine Eltern, die so, du hast doch nicht gerade das Erbe unserer Großeltern besudelt, du Hurenbock, hast du das etwa erfunden?
Weißt du, dass deine Großeltern im Köpfchen
ist? Komplett überfordert, der hat so Augenringe, kann so nicht schlafen, das hört er nicht auf. So, kennst du diesen Instagram-Albtraum? Alle markieren ihn auf Posting. Kein Stern, kein Stern, kein Stern. Und dann musst du dir diese Story
aus. Du noch 1-Sterne-Bewertung bei Google.
Sowieso, alles ist nur 1 Stern, aber du hast 5 Sterne bei GTA 6, du hast 8 Sterne, du hast Militär ist auf dich drauf. Du bist gerade so, als Brotes zum Start zu sein. Und da musst du so.
Du wolltest doch nur 1 Stern.
Und dann musst du so eine neue Story erfinden. Du weißt. Die Wahrheit, ich bin erledigt. Ich muss, die Wahrheit ist Selbstmord. Ich muss die Wahrheit so lange wie möglich wegdrücken.
Deswegen hat er den Stern genommen, wie bei Super Mario.
Nein, er hat dann gesagt.
2 Jahre lang einfach.
Und dann erzählt er, was hat er gesagt? Ich hatte meinen Stern nicht angehabt. Also er hat ihn, gesagt, steck ihn ein für den Fall, dass du ihn ausziehen willst. So allein diese Backup-Story zu erfinden. So, du sitzt da mit dem PR-Berater. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es ihm gestanden hat. Wahrscheinlich schon. Der sagt, ey, hör mal zu, Gil. Das macht keinen Sinn, die Scheiße, die du laberst. Was ist wirklich passiert? Und dann. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Deswegen hätte ich ihn so gerne hier, Leute. Wirklich, falls ihr Kontakt zu Gil Offerim habt, bitte schickt ihn her. Ich will einfach nur reden von ihm, von Lügner zu Lügner. Ihn so richtig, aber so richtig nicht in die Pfanne hauen, sondern ich will diese Zwischenschritte wissen. Als er da gesessen hat, diese schlaflosen Nächte. Und dann kommt er mit dieser Backup-Story. Ja, ich hatte meinen Stern nicht an, Sir. Sondern der Typ war so ein Nazi, der hat gesagt, falls du den Stern auspacken willst, pack ihn wieder ein.
Story, er sagt, du bist ein Schlappi und sagt, pack ihn wieder ein.
So, seit wann arbeitet in einer Hotelrezeption Dr. Strange, der so die Zeit vorspult, der so, falls du den Stern auspacken willst, lass ihn lieber wieder rein, ich hab den Zeitstein. So diese ganze Scheiße und dann lebt er damit, der läuft noch weiter rum. Ah, das war so schlimm, ich wollte meinen Stern auspacken, aber da hat er präventiv gesagt, ich muss einstellen. Obwohl Video von dir da ist, wie du diese andere Story erzählst, plus die Videoaufnahme, wie du steht, wie du so eine Stripperin willst. Geh mir die Stripperin, Alter. Ich fick dich, Alter, so besoffen, so, das ist so Gottsfahne. Dann sitzt der da, zieht seinen Stern an und dann. Also dieser ganze Albtraum. Und dann kommen die richtigen Konsequenzen. Dann hast du erstmal das Hypothetische und dann holt dich die Realität ein, Gabriel. Dann kriegst du diesen gelben Brief, Gerichtsvorladung. Dein Anwalt, nicht mehr PR-Berater, dann kommt der Anwalt zu dir. Entschuldigung, Gil, du hast Verleumdung im schwersten Sinne. Es kann sein, dass du ins Gefängnis gehst. Außer du gestehst. Und dann hast du. Reale Konsequenzen versus öffentlichen Schaden. Und dann nimmst du das. Dann gestehst du. Und dann bist du erleichtert. Dann denkst du dir, ah, jetzt wissen alle, ich bin ein Hurenbock. Scheiß drauf. Ich liebe ihn. Toller Typ. Und damit, Leute, bestellt bei Everyfoods, bestellt bei AG1, bitte. Das wäre super lecker. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Mach's gut, das war Vitamin X. Wir müssen jetzt ins Stadion. Gleich spielt Stuttgart gegen Leverkusen.
Richtig. Und wenn ihr lügt, allgemein lügen.
Richtig.
Nicht ins Detail gehen.
Push it to the limit.